Ich möchte mal mit dem Thema heute beginnen, und zwar überwindender Glaube. Die Thematik sein, ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, das ist unser Ausgangsvers. Und ich knüpfe eigentlich an das an, was wir schon im Lobpreis erlebt haben. Das ging alles schon in die Richtung, auch schon im Frühgebet. Und ich baue einfach dort das Wort Gottes jetzt ein und lasse es an dir arbeiten. Ganz ruhig mal zum Herrn sorgen, sprich zu meinem Herzen und verändere mein Leben. Wir werden dann noch einige Sachen in der Richtung praktisch tun. Und hier steht im 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wer ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und hier ist die Aussage, dass es etwas in uns braucht, es etwas in uns hineingepflanzt ist, was von Gott geboren ist. Und das hat in uns die Fähigkeit, eine Überwinterkraft freizusetzen, und zwar gegen alles, was uns gegenübersteht. Und das ist dieser Glaube, den Gott uns gegeben hat. Und in Vers 5 wird das nochmal ganz deutlich erklärt. Es geht um den Glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ja, glaubst du das? Ihr werdet alle nicken. Aus diesem Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, entwickelt sich in dir etwas, nämlich eine Überwinderkraft, die dazu gedacht ist, alles weit zu überwinden, was dir an Widerständen hier auf dieser Welt gegenübersteht. Und dann kannst du mal prüfen, wie dieser Glaube an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, in deinem Leben wirkt. Wir werden dort ins Praktische hineingehen. Und dann kannst du selber dich mal abchecken, habe ich diesen überwindenden Glauben? Glaube ich tatsächlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Gott ist, der vom Himmel gekommen ist, wieder in den Himmel aufgefahren ist und bald wiederkommen wird? Das heißt, er steht über allen und er hat in uns etwas hineingelegt. Wir hatten letzte Woche zum Laubhüttenfest darüber gesprochen, dass die Kernbedeutung des Laubhüttenfests darin besteht, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das heißt, diese Voraussetzung hat Gott jedem Einzelnen gegeben, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So, da nimmt uns Gott nicht aus dieser Welt, sondern er lässt uns in dieser Welt. Und diese Welt wird beherrscht vom Fürsten, der in der Luft herrscht, also von Satan selbst mit seiner gesamten Hierarchie von gewaltigen, gefallenen Engeln, Dämonen, Satanisten und so weiter, Freimaurer, alles, was du so hast. Das ist seine ganze Armee der Finsternis. Und er beherrscht diese Welt. Und dort lässt uns Gott, und er möchte oder er will, und wir müssen eigentlich dort überwinden. Und um dich herum ist ständig etwas am Wirken, um dich runterzudrücken, ja? Um dich wieder zurückzubringen und dich in einen Zustand zu versetzen der Passivität und der Schläfrigkeit. So, und Gott hat dir etwas gegeben, und zwar jedem seiner Kinder, Christus in dir, er, der Sohn Gottes, einen Glauben an ihn, der mehr als ein Überwinder ist. Amen. Um das nochmal klar darzustellen, der Widerstand jetzt in dieser Zeit nimmt immer mehr zu. Der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, und er setzt alles daran, um dich in diesen Zustand der Schläfrigkeit und Passivität zu versetzen. Und wir lesen das in der Offenbarung, dass es sogar in der Gemeinde des zweiten Jahrhunderts geschehen ist. Wir lesen dort in der Offenbarung 3 an die Gemeinde in Sardes, und das ist ein Stück, auch ein Bild für die Gemeinde in Deutschland. Und dort sagt Jesus dem Engel der Gemeinde in Sardes, das sagt er ab Vers 1, Kapitel 3, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Jesus spricht zu den Christen in Sardes, und er spricht auch zu den Christen in Deutschland, ihr habt den Namen, dass ihr lebt. Ihr glaubt daran, dass ich der Sohn Gottes bin. Ihr habt meinen Namen empfangen. Er nennt euch Christen und ihr seid wiedergeboren. Ihr habt das göttliche Leben in euch. Ihr habt diesen Namen, aber ihr seid tot. Und dann sagt Jesus im nächsten Vers zu denen, die noch halbwegs ein bisschen lebendig sind, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht als vollendet gefunden vor deinem Gott. Versteht ihr, wenn es damals geschehen kann, wo die Apostel noch die Gemeinden gegründet haben, wo der Heilige Geist noch stark am Wirken war, dass dort eine Gemeinde durch den Einfluss dieser Welt in einen Schlafzustand gekommen ist und das göttliche Leben unter einer Decke ist und nur noch der Name da ist. Aber das Feuer, die Kraft und das Leben Gottes nicht mehr vorhanden war. Jesus nennt diese Gemeinde und diese Christen geistig tot. Ihr habt den Namen, aber ihr seid tot. So, und wenn das damals schon gewirkt hat, umso wie viel mehr jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, der Geist dieser Welt, der Fürst darüber setzt alles daran, dich wieder in so einen Zustand zu versetzen des geistigen Todes. Kurz gesagt, entweder das Leben Gottes, weil ich in diesem Vers, 1. Johannes 5, Vers 4 steht ja, das, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das, was aus ihm geboren ist, ist in dir drin. Und dieses Leben in Gottes in dir ist Feuer, das ist der Heilige Geist, das ist Leben, das ist Kraft. Es hat in dir die Fähigkeit, alles zu überwinden. Wenn du dich auch von dieser Welt überwinden lässt, lässt dieses Leben Gottes nach. Und es kommt ein geistlicher Schlaf und passiver Zustand und Gott sagt, das ist geistlicher Tod. Entweder der Heilige Geist brennt in uns und er wird am Laufen gehalten durch den überwindenden Glauben, oder wir sind in einem Schlafzustand und dann wirkt ein anderer Geist in uns und ist der religiöse Geist. Dann hat man nur noch den Namen, dass man lebt. Man geht äußeren Formen und Ritualen nach. Man lebt sein christliches Leben, man will ja in den Himmel kommen. Aber die Welt hat einen starken Einfluss, dass das geistliche Leben nicht mehr aktiv ist. Es ist kein Hunger mehr nach Gott, kein Hunger mehr nach seinem Wort und kein Hunger mehr danach und keine Sehnsucht, kein Verlangen, kein Brennen im Herzen, dass sich in dir, in deiner Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Stadt, in der Region, in der Nation noch was verändert. Wenn du spürst in dir, dass dieses Brennen nicht da ist, dann bist du unter Gefahr, in einen geistlichen Schlafzustand, Todeszustand abzurutschen. Dann werde wach und stärke die, die am Schlafen sind. Okay? Wir brauchen diesen überwindenden Glauben. Der überwindende Glaube ist etwas, was Gott nicht tun kann. Versteht ihr? Es gibt, wir müssen ganz klar unterscheiden als in unserem Leben als Christen. Es gibt Dinge, die du nicht tun kannst, die nur Gott tun kann. Und es gibt Dinge in unserem christlichen Leben, die nur du tun kannst, die Gott nicht tun kann. So, und wenn wir von Gott sprechen, was er getan hat, habe ich in einem Wort zusammengefasst, Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, der Glaube an ihn ist die überwindende Kraft. In Christus ist alles enthalten, was zu diesem Leben und zu gottesfürchtigen Leben auf dieser Erde dient. Steht im 2. Petrusbrief. Alles ist in ihm enthalten, in der Erkenntnis dessen, nämlich in der Gemeinschaft mit ihm. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, in der Zeit, bevor er zurückkommt, wird etwas geschehen. Es wird etwas in den Gläubigen konfrontiert und weil in dieser Welt die Gesetzlosigkeit zunimmt, bis der Gesetzlose erscheint, nämlich der Antichrist, wird die Gesetzlosigkeit zunehmen. Der Geist der Welt wird seine ganze Kraft immer mehr entfalten gegen die Gläubigen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 24, dann wird Folgendes geschehen. Die Liebe, die Agape-Liebe wird in vielen erkalten. Und das ist diese Gefahr, in der wir stehen. Wir haben dem Geist der Welt nicht widerstehen, nicht aktiv dort dagegen arbeiten. Durch die Kraft, die Gott in uns hineingelegt hat, wird die Liebe in uns erkalten. So, und das ist ein gefährlicher Zustand, vor dem möchte uns Jesus bewahren. Und da möchten wir heute mal drüber reden. Ganz praktische Punkte, wie du den überwindenden Glauben einsetzen kannst, um beständig zu überwinden, damit die Liebe nicht in dir erkaltet, sondern dass sie zunimmt. Das ist erstens die Liebe zu Gott. Die zeigt sich in deiner Gemeinschaft zu ihm. Und dann die Liebe zur Wahrheit. Im 2. Thessalonischer Brief, ich schneide es nochmal kurz an, sagt Paulus, dass in dieser Zeit des Abfalls, wenn viele Gläubigen von den Grundwahrheiten des Wortes Gottes abfallen, wenn diese Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wenn der Antichrist anfängt, seine Macht langsam aufzubauen, dann wird etwas geschehen. Die Menschen werden die Liebe zur Wahrheit verlassen. Und dann steht dort, diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit nicht haben, denen wird Gott eine verführerische Kraft senden, dass sie diesen Verführung des Antichristen erliegen. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe zum Wort Gottes und ist die Liebe zu Jesus selbst. Amen. Und das wird von diesem Geist der Welt stark konfrontiert. Und Paulus und Jesus warnen uns, dass viele Christen in dieser Zeit in diese Falle hineintappen werden. Warum? Weil sie den überwindenden Glauben, dass Christus in uns ist, nicht praktisch einsetzen. Weil viele Christen nicht erkannt haben, was ist das, was Gott tut und was erwartet er von mir, dass ich tue. Und Gott hat uns ganz klar gesagt, hier im Johannesbrief sagt der Johannes, dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. So, und ich möchte jetzt mal Jakobus sprechen lassen und den Halbbruder von Jesus. Und in seinem Brief findest du zwei Verse, die dir 5 ganz praktische Anhaltspunkte liefern für deinen Alltag, diesen überwindenden Glauben zu entwickeln und zu praktizieren. Das heißt, die Quelle ist in jeden hineingelegt. Wenn du an Christus, den Sohn Gottes, glaubst, hast du alle Voraussetzungen in dir. Gott hat alles hineingelegt. So, und jetzt kommt dein Teil, 5 Punkte, die wir tun müssen in unserem täglichen Leben, damit dieser Glauben sich entwickelt, damit er zunimmt, damit er diese Überwinderkraft entfaltet und damit das Reich Gottes sich voran entwickelt, zuerst in dir und deinem Umfeld und darüber hinaus. Amen. So, jetzt gehen wir zu Jakobus, Kapitel 4. Dort werden uns die 5 Punkte genannt. 4, Vers 7 und 8. Jakobus. Fangen wir mit dem ersten Punkt dann an. So, ich lese erstmal die 2 Verse vor und ihr werdet merken, Jakobus war sehr geprägt von seinem Halbbruder Jesus. Und wenn du seinen Brief liest, er war ja dann der Hauptleiter von der Gemeinde in Jerusalem, bis er, glaube ich, 45 oder 46 nach Christus wurde er dann in Jerusalem ermordet, also ist als Märtyrer gestorben. Und wenn du seinen Brief liest, ähnelt das den Aussagen von Jesus. Kurze, prägnante Aussagen, die so viel Offenbarung in sich haben, ohne groß zu erklären. Er setzt einen Punkt nach anderen und überlässt es den Gläubigen vom Heiligen Geist, damit zu arbeiten, damit ihnen diese Wahrheit offenbar wird. Amen. Also die Apostel haben damals nicht alles, so, außer Paulus vielleicht, so ausführlichst erklärt. Die haben diese Wahrheiten gesetzt und jeder Gläubige steht in der Verantwortung, mit dieser Wahrheit zu arbeiten. Und so lesen wir im Vers 7 und 8, Jakobus 4, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Haben wir heute gesungen. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. In diesen 2 Versen, wie gesagt, gibt Jakobus uns 5 Anhaltspunkte, die nicht Gott tun wird in deinem Leben. Ich wiederhole, das sind 5 Punkte, die Gott nicht tun wird in deinem Leben, die er nicht tun kann, sondern die du tun musst und dann kommt eine Reaktion. Das heißt, diese 5 Punkte entscheiden viel in unserem christlichen Leben. Ob dieses Leben Gottes in uns immer mehr Raum gewinnt, dass das Leben, die Salbung, das Leben in uns zunimmt oder in diesen Schlafzustand versinkt. Wenn wir diese Dinge tun, kommt Leben hervor. Jesus sagt, tut meine Worte und ihr werdet leben. Wenn wir diese Dinge nicht tun, kommt dieser Zustand des geistlichen Todes. In diesen 5 Punkten steht, wir tun etwas und dann reagiert Gott. Und einmal reagiert sogar der Teufel. Amen. Das heißt, du tust etwas und die geistliche Welt reagiert. Aber du musst es tun. Das erste ist, unterwerft euch Gott. Gott unterwerfen. Hast du dich schon mal Gott unterworfen? Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist er Gott. Und einem Gott musst du entsprechend mit einem entsprechenden Protokoll begegnen. Und du musst dich ihm unterwerfen. Amen. Das bedeutet, in uns steckt immer noch ein Restbestand von Widerstreben, von Rebellion, von Stolz, Auflehnung Gott gegenüber. Nein, das mache ich jetzt nicht. Und rede mir jetzt nicht rein. Und ich höre jetzt gar nicht hin. Ne? Ich mache jetzt mal, was ich will. All das muss sterben, weil all das, wenn wir das behalten, kommen wir wieder in diesen geistlichen Schlafzustand. Der Satan nutzt es. Wenn wir uns aber Gott unterwerfen, vollkommen ganz hingeben, kommt sein Leben in uns zur Entfaltung. Amen. Ich sage jetzt nicht viel mehr dazu. Ihr müsst selber damit arbeiten. Ich mache es mal so stück wie Jakobus. Ich erkläre mir alles zu ausführlich. So, ich setze die Punkte und du musst damit arbeiten. Mach das in deinem täglichen Leben. Das sind wichtige Punkte. Und es beginnt damit, dich Gott voll und ganz zu unterwerfen. Und was hat das, wenn du das tust, reagiert die geistliche Welt. Wenn du dich diesem Gott unterwirfst und seinem Sohn und dem Heiligen Geist, geschieht etwas. Was das Wort Gottes sagt, Demut, das ist ein Zeichen der Demut. Und dann gießt Gott seine Gnade und seinen Segen über dich aus. Viele Christen reden heute von der Gnade und Gnade und Gnade und Gnade, nochmals Gnade. Aber sie haben vergessen, was das Wort Gottes zur Gnade sagt. Gott gießt seine Gnade über dich aus wie einen Strom. Wie einen Regen. Du kannst dich unter diesen Wasserfall seiner Gnade stellen, dich füllen lassen, täglich, bis zum Überfließen. Er ist ein Gott, der mehr gibt, als wir jemals bitten oder verstehen können, sagt Paulus. Amen. Aber er gießt seine Gnade nur über dich aus, wenn du dich ihm unterwirfst. Amen. Warum haben wir nicht die Fülle der Gnade in uns? Weil wir Dinge zurückhalten, die wir Gott nicht unterordnen. Ich mache das jetzt, ich mache das, wie ich will. Unterwerf dich ihm vollkommen ganz. Was haben wir zu verlieren? Unser altes Wesen, unser Ego. Was haben wir zu gewinnen? Alles. Amen. Unterwerf dich Gott und die geistliche Welt reagiert, weil du Demut zeigst. Gott gießt seine Gnade über dir aus. Versteht ihr? Dieses sich Gott unterwerfen kann und wird Gott niemals für uns tun. Das geht nicht. Was er macht, ist die Gnade ausgießen. Aber wir müssen uns vorher unterwerfen. Dann reagiert er. Amen? Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, weil der nächste Punkt baut darauf auf. Unterwerft euch Gott, sagt Jakobus hier in Vers 7, und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist ein beständiges Widerstehen. Und da sind wir dabei, reden von überwindenden Glauben von Johannes. Du merkst, die Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments, das fließt alles ineinander rein, die dienen demselben Gott und derselbe Geist spricht durch sie. Amen. So, der überwindende Glaube unterwirft sich zuerst unter die Herrschaft Gottes, empfängt von ihm die Fülle seiner Gnade und dann widersteht er jeder Macht des Teufels. Amen. Widerstehe dem Teufel im Glauben. Schreibt der Petrus dann nochmal. Also widerstehe. Du kannst nichts überwinden, wenn du nicht widerstehst. Wenn du nicht widerstehst, bist du wieder in diesem passiven Zustand. Und das ist das, wo der Teufel jeden Christen hinbringen will, in geistliche Kriegsgefangenschaft. Das heißt Passivität. Wenn du auf dem Schlachtfeld dich befindest und nicht widerstehst, aktiv dein Schild, die Rüstung trägst, dein Schild einsetzt und deine Waffen gebrauchst, um Raum zu gewinnen, zu widerstehen, wirst du überwunden und dann im besten Fall gibt es die Kriegsgefangenschaft. Und viele Christen befinden sich dort drin. Warum? Weil sie denken, Gott macht alles für mich. Ich lebe mein Leben, Gott beschützt mich, Gott bewahrt mich. Ja, das macht er. Aber du musst das einsetzen, was er dir gegeben hat. Diesen Glauben an Jesus Christus. Widerstehen. Der Teufel hat Angst vor dir. Denn er wird von dir fliehen müssen, wenn du ihm widerstehst. Dieser gefallene Cherub, der alle Horden der Hölle, die diese Welt beherrschen, unter sich hat, wird sich umdrehen und von dir wegfliehen, wenn du das machst. Das heißt, die geistliche Welt wird reagieren und diesmal der Feind. Amen. Aber unterwerf dich vorher Gott unter seine Herrschaft und dann widerstehe ihm. Widerstehe ihm, wenn er dich angreift in seinen Gedanken, mit seinen Gedanken. Widerstehe ihm mit ganzer Kraft, wenn er dich wieder in einen schläfrigen Zustand der Passivität bringen will. Widerstehe ihm im ersten Moment, wenn das anfängt zu geschehen. Du musst erkennen, wo kommt er, wo kommt das Fleisch. Widerstehe dem. Ansonsten wirst du überwunden. Widerstehe dem Teufel im Glauben und er wird von dir fliehen. Amen. Widerstehen, wie reagiert die geistliche Welt? Teufel, schreibst mal klein. Der Teufel flieht. Immer wenn ich das lese, diese Schriftstelle, kommt das Zeugnis von James Kawaya, heißt er, glaube ich, aus Uganda, in meinen Sinn. Er war ja oberster Satanist gewesen da in Uganda. Und nachdem er bekehrt war, hat er genau das gemacht, hat Gott ihm das gelehrt. Widerstehe dem Teufel. Und er hatte noch die geistige Sicht, er konnte noch im Geist sehen. Und dann sah er, wie Satan ankam und wollte ihn wieder einschüchtern, unter seine Kontrolle bringen. Und er sagt, nein, ich diene Jesus. Jesus hat dich überwunden. Weg mit dir in Jesu Namen. Und er sah es, dass Luzifer sich umdrehte und von ihm floh. Das hat er nie gesehen zur Zeit, wo er Satanist war. Da musste sich alles ihm beugen im Reich der Finsternis. So, und er hatte eine höhere Autorität, nämlich in Christus. Und das ist dir gegeben, Jürgen. Christus, wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er in dir lebt, hast du diese Vollmacht und Autorität, über Schlangen, Skorpione hinwegzuschreiten und nichts wird uns schaden. Über alle Macht und Gewalt des Feindes, sagt Jesus in Lukas 10, Vers 19, ist dir gegeben. Und du musst sie bloß einsetzen. Amen. Lass dich nicht überwinden, sondern widerstehe sofort, wenn du merkst, dass diese Gedanken kommen. Da müssen wir extra Thema, aber ich gebe jetzt nur das Thema rein. Wir wollen ja die fünf Punkte durcharbeiten. Du musst widerstehen, wenn du nicht, und dann wird der Teufel von dir fliehen. Wenn du widerstehst, reagiert die geistliche Welt, der Teufel und seine Dämonen, die werden alle fliehen. Und um dich herum wird sich ein Ring von, um deine Familie, wird sich ein Ring von Engeln aufbauen und diese Mächte haben keine Chance, irgendwie da durchzukommen. Amen. Sie werden fliehen. Und du musst diesen Stand aber behalten. Wenn du nicht widerstehst, wird er nicht fliehen. Da lässt du den Teufel gewähren, in deinem Leben sein böses Werk zu tun. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Umfeld, Arbeitsstelle oder Gemeinde oder in deiner Stadt, Dorf, wo du herkommst. Du lässt den Teufel einfach gewähren. Und er gebraucht dieses freie Feld, was du ihm bietest. Amen. Und die Hauptwaffe, die er hat, gegen die Welt, aber auch gegen die Christen, ist Ignoranz. Die Hauptwaffe, die der Teufel hat, ist Ignoranz. Wenn du das, was ich da jetzt sage, wenn du sagst, okay, das ist was für Spezialisten oder für geistliche Leiter, dann bist du schon seiner Waffe oder seinen Angriffen unterlegen. Du ignorierst das für dein persönliches Leben. Der Teufel agiert und regiert durch Ignoranz. In unserer Nation schaltet und waltet er, weil die Menschen ihn ignorieren. Die sagen, es gibt ihn nicht. Es ist nur eine Erfindung zu Fasching mit der Mistgabel und so. Sie ignorieren ihn und er kann machen, was er will. Wie ist es bei vielen Christen? Sie ignorieren das und der Teufel kann machen, was er will. Und das setzt sie in einen geistigen Schlafzustand, Dämmerzustand. Widerstehe ihm, er wird fliehen. Widerstehst du ihm nicht, bleibt er. Ganz simpel. Die geistige Welt reagiert auf das, was du tust, weil Christus in dir lebt, wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Es hat alles was mit unserem praktischen Leben zu tun. Und hier sagt die Schrift, naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Ganz simpel. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Möchtest du die Gegenwart Gottes in deinem Leben, in deinem Haus, in der Gemeinde? Würden alle Hände hochgehen. Gott ist allgegenwärtig. Ja, er ist alle Zeit an jedem Ort durch den Heiligen Geist da. Gott ist allgegenwärtig, er ist allwissend und allmächtig. Aber seine präsente Gegenwart muss gesucht werden, nämlich seine 1:1 Begegnung, Gottes Begegnung. Und dazu musst du dich ihm nahen. Gott möchte, dass du einen Schritt nach vorne gehst. Er wird sich dir niemals aufdrängen, sondern du musst ihn suchen. Da hat Simone schon vorgelesen, Psalm 27. Sucht mein Angesicht. Du musst dich ihm nahen und dann sagt er, kommt er. Amen. Ganz simpel. Wir hatten das im Lobpreis heute, der Konrad hat den Eindruck von Offenbarung 3, Gemeinde in Laodicea, wo dann steht, wo Jesus sagt zur Gemeinde, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Amen. Das ist dasselbe, bildlich dargestellt, was Jesus sagt, aber dasselbe Inhalt. Das heißt, Jesus klopft an deine Herzenstür. Dann öffnest du dich oder du lässt ihn nicht rein. Das ist das, was er nicht macht. Er ist ganz sanft und klar, er klopft. Er wartet auf deinen ersten Schritt. Öffnest du ihm die Tür für dein Herz, dann kommt er herein. Er naht sich dir sofort, wenn du ihm begegnen möchtest, wenn du den Schritt nach vorne tust. Er kommt. Er wartet nur drauf. Und dann wird er mit dir das Abendmahl halten. Das bedeutet, er wird die tiefste, wenn Jesus mit dir das Abendmahl hält. Es ist eine tiefe, tiefe Begegnung zwischen Mensch und Gott. Gottes Sohn. Amen. Das möchte er mit dir. Jetzt, heute und hier. Und wir brauchen diese Gottesbegegnung. Und denn daraus wächst dieser überwindende Glaube. Frage, ihr müsst jetzt keine Hände heben, du müsst dich so selber prüfen bei all diesen Punkten. Ich gebe es euch noch vor, gilt auch für mich. Das heißt, Frage, wann hast du das letzte Mal Gott real erlebt? Ich meine jetzt nicht zum Lobpreis oder Gebetsabend oder im Hauskreis oder in Versammlung, ich meine du zu Hause in deinem Alltag 1:1. Wann hast du das letzte Mal eine reale Gotteserfahrung gemacht, wo du gespürt hast, Gott ist jetzt da, er spricht zu mir durch sein Wort, er spricht zu mir durch seinen Geist in meinem Herzen, muss mit dem Wort übereinstimmen natürlich, aber ich habe Gott gespürt, ich habe seine Gegenwart wahrgenommen bei mir in meinem Haus. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Glaube. Der überwindet, naht sich Gott täglich. Und Gott naht sich ihm. Amen. naht sich Gott täglich. Es geht nicht um die, wie gesagt, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um das Herz. Du gehst zu ihm, ich öffne dir mein Herz. Komm und begegne mir. Daraus kommt Leben, ihr Lieben. Kein Christ kann dauerhaft ohne reale Gottesbegegnung hier auf dieser Erde existieren. Deswegen möchte er dir begegnen. Amen. Unterwerf dich, der Teufel hält dich ab, hält dich beschäftigt bis zum Anschlag, dass du ja nicht diese Zeit nimmst, wie Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür hinter dir zu und sei mit deinem Gott allein. Und dein Gott, der ans Verborgene sieht, wird dir begegnen. Amen. Wann hast du das letzte Mal das gemacht? Eigentlich sollst du es täglich machen. Diese Zeiten sind viel, viel wichtiger als wie alles andere, was unseren Alltag beschäftigt. Wer dich beschäftigt hält, ist Punkt 2. Und dem musst du widerstehen. Das ist ein Sklaventreiber, der dich immer nur antreibt, dass du ja nicht die Zeit findest, die Tür zu mit deinem Gott allein, um ihm zu begegnen. Er hält dich beschäftigt. Widerstehe in diesem Punkt schon und sag, nein, ab heute nehme ich mal täglich eine Zeit, meinem Gott zu begegnen. Ich nahe mich ihm. Und dann gehst du in Gottes Gegenwart und sagst, Herr, ich öffne dir mein Herz. Du hast schon lange angeklopft bei mir. Du bist immer am Klopfen, mich zu suchen. Ich öffne dir mein Herz und arbeite an mir. Und das ist das, was Gott macht in Punkt 3. Er naht sich dir und dann fängt er an deinem Herzen zu arbeiten. Dinge, die du gar nicht merkst, weil er tief in dir drin arbeitet, die dein Bewusstsein in dem Moment gar nicht, du merkst, dass Gott da ist, aber er arbeitet an deinem Herzen. Und wisst ihr, was er macht? Er bereitet sich ein Gefäß zu seiner Ehre. Amen. Du gibst dich ihm hin, er kommt und er arbeitet an deinem Herzen. Er bereitet sich ein Gefäß zu seiner Ehre, das er gebrauchen kann. Gott hat das 40 Jahre mit Mose gemacht. 40 Jahre war Mose in der Wüste mit den Schafen. Hat ihn zubereitet und im Alter von 80 hat er 40 Jahre dem Volk Israel gedient. Heute im Neuen Bund geht es etwas kürzer, weil Gott kommt ja bald. Aber das Prinzip ist dasselbe. Gott nahen, ich habe noch an, dass wir das hier bevollständig haben, er kommt. Paulus hat man nach Tarsus zu Mama und Papa zurückgeschickt, nachdem er zu eifrig war da. Ne? Und dann hat Gott an ihm gearbeitet und dann hat Barnabas ihn nach Antiochia wieder zurückgeholt. Und dann war er etwas bearbeitet worden vom Herrn und brauchbar für das Reich Gottes. Das heißt, Gott wird niemanden gebrauchen in seinem Reich, der sich von ihm nicht dienen lässt in seinem Herzen. Ein Gefäß zu seiner Ehre. Kurz gesagt, Gott nahen, dann naht er sich uns, dann kommt er. Gott nicht nahen, kommt er nicht. Keine Gotteserfahrung, ganz simpel. Die geistliche Welt, Gott reagiert. Viertens, reinigt eure Hände, ihr Sünder. Viertens ist Reinigung. Das heißt, ich nehme das Blut von Jesus Christus praktisch in Anspruch. Das heißt, wenn ich merke, meine Hände sind schmutzig geworden, reinige die Hände, ihr Sünder. In meinem täglichen Leben verunreinige ich mich. In meinen Gedanken, Worten und Werken. Das ist bildlich gesprochen mit meinen Händen. Ich bin verunreinigt. Und ich muss sie waschen. Ich muss mich reinigen lassen täglich von dem Blut von Jesus Christus. Weil alles, was ich nicht unter das Blut von Jesus Christus bringe ans Kreuz, unter die Bedeckung, Reinigung seines Blutes, wo Gott nicht mehr dran denkt, wird der Teufel nutzen als ein Anrecht in meinem Leben, um mir zu schaden. Alles, was nicht unter die Reinigung, Bedeckung des Blutes Jesu kommt, ist ein Anrecht für den Teufel, um mir zu schaden. Deswegen tue eifrig Buße, sagt Jesus der Offenbarung. Tue freudig Buße, habe ich letzte Woche gesagt. Und wir müssen mit Freude unsere Sünden wieder bekennen. Auch mal öffentlich. Das gibt dem, entzieht dem Teufel allen Raum. Er entzieht den Boden. Er fällt in den Abgrund. Das entzieht ihm die Anrechte aus deinem Leben. Und er macht da gerade das Gegenteil. Sagt, das musst du nicht Buße tun. Und schon gar nicht öffentlich. Du kannst dich da nicht blamieren. Was spricht da? Er spricht deinen Stolz an. Und dem Demütigen gibt auch Gott Gnade. Oder wie heutzutage in der Hypercrace. Du brauchst Gott nicht mal deine Sünden bekennen, nur bei deiner Bekehrung. Dann ist alles automatisch. Das ist eine teuflische Lehre. Ihr Lieben, widerspricht dem Wort Gottes in vielerlei Hinsicht. Vor allem hier haben wir das bei Jakobus. Also reinige dich, wende das Blut von Jesus Christus praktisch an. Versteht ihr? Was Gott getan hat, wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist er für alle deine Sünden gestorben. Die Voraussetzung ist getan. Aber es geschieht nicht automatisch, dass wir gereinigt werden. Ich muss das vom Kreuz praktisch anwenden auf mein persönliches Leben, auf meine ganz spezifischen Sünden. Herr, vergib mir das und das und das. Und dann wird Gott das und das und das auch vergeben. Nicht so allgemein, Herr, vergib mir alle meine Sünden und dann bist du durch. Nee, praktisch, spezifisch ansprechen, die Hände reinigen. Und dann wirst du auch rein. Also Reinigung, du reagierst darauf, also du wendest das Blut an, du machst das praktisch, überwindender Glaube und du glaubst, dass dir deine Sünden vergeben sind. Ich habe das teilweise schon mal gespürt, aber ich mache das im Glauben, aber ich habe das schon mal gespürt ab und zu, wo ich meine Sünden bekannt habe vom Herrn und wir machen das auch oft abends dann noch, bevor wir einschlafen, voreinander und dass ich gemerkt habe, da ist was weg von mir. Und wenn du nichts merkst, du gehst im Glauben, ich wende das Blut an und es ist im Himmel gelöscht aus deinem Buch des Lebens. Das heißt, alles, was nicht unter das Blut kommt, wenn du das nicht praktisch anwendest, bleibt in deinem Buch im Himmel über dein Leben notiert. Und am großen Gerichtstag, wenn du vor ihm stehst, wird das Buch aufgeschlagen und entweder es gibt weiße Seiten oder stehen noch Dinge drin. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Reinigt die Hände, ihr Sünder, steht dann der letzte Punkt. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Heilige. Heiligung. Hat mich denn nicht Christus gerecht gemacht? Bin ich nicht gereinigt und gerechtfertigt durch sein Blut? Bin ich nicht geheiligt durch ihn? Warum sagt denn jetzt hier der Jakobus, der hat es so immer mit dem Gesetz, warum sagt er hier, heiligt ihr eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid? Müsst ihr im Zusammenhang, was sagt er hier? Heiligt ihr eure Herzen. Das ist wieder etwas, was Gott nicht machen wird, was du tun musst, damit du ein geheiligtes Herz, ein reines Herz, eine geheiligte Persönlichkeit wirst. Also reden wir jetzt mal vom Herz. Was meint er hier? Das kam heute auch im Lobpreis als Impuls mit. Das heißt, hier spricht er vom geteilten Herzen. Ein Herz, was geheiligt ist, ist ungeteilt bei dem Herrn. Und ein Herz, was geteilt ist, ist nicht geheiligt oder ist noch im Prozess. Was bedeutet das? Ein ungeteiltes Herz bedeutet, so wie Gott es in uns möchte, ein Herz, was ihn von ganzem Herzen liebt, von ganzem Herzen sucht, von ganzem Herzen dient und von ganzem Herzen an ihm hängt. Also Gott sucht immer unser ganzes Herz. Und wenn da Dinge in unserem Herzen drin sind, die wir ihm nicht gegeben haben, wo wir uns ihm nicht unterworfen haben, haben wir ein geteiltes Herz. Und allen voran kommt diese Teilung durch Götzendienst. Ihr könnt das Alte Testament komplett durchlesen. Es ist ein Spiegel fürs Neue Testament. Das größte Problem im Volk Gottes, des Alten Bundes wie des Neuen Bundes, ist Götzendienst und Unglaube. Und diese zwei Dinge verursachen in unseren Herzen eine Teilung. Götzendienst, ich hänge an Gott, ja, ich will gerettet werden, ich gehöre zum Volk Gottes, ich will die ganzen Segnungen, will ich auch entsprechend genießen und empfangen, aber das möchte ich meinem Leben nicht hergeben. Das sind die Götzen, die mir wichtig sind. Wo Gott schon lange gesprochen hat, gib sie mir, aber ich behalte sie. Und das schafft einen Teilungszustand, ein geteiltes Herz. Ich hänge an Gott, aber ich hänge an den Götzen. Und ein anderer Zustand ist Unglaube und Zweifel. Verursachen ebenso eine Teilung des Herzens, steht im ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Das sind unsere Herzen geteilt. Das heißt, Gott möchte, dass wir ihm vom ganzen Herzen vertrauen. Unabhängig von unserer Situation oder von unserem Denken, von unserer Wahrnehmung, was Gott sagt, ist wahr. Und ich glaube ihm, was ja drin steht, und ich glaube nicht meinen Umständen. Amen. Das ist ein Herz, was ganz an ihm hängt, was nicht zweifelt, was nicht hinterfragt. Und soll das durchgehen? Gott meint es vielleicht so und so. Nein, Gott sagt es, es ist die Wahrheit und es gilt für mich. Und so möchte Gott, dass wir mit ihm arbeiten. So möchte Gott, dass wir mit ihm umgehen, mit ungeteilten Herzen an ihm hängen und ihn suchen und ihm vertrauen und glauben von ganzem Herzen. Amen. Kurz gesagt, Heiligung des Herzens, was du tun musst, was Gott nicht tun wird, damit dein Herz in einen Heiligungszustand kommt des Ungeteiltseins. Du musst alle Götzen an das Kreuz bringen und ihn bitten, dass er das entfernt. Und Buße tun für deine Götzen und Buße tun für deinen Unglauben und Zweifel. Unglaube und Zweifel ist nicht so eine schwache Sünde, wie es viele Christen sehen, sondern es wiegt sehr schwer den Augen Gottes. Das Volk Israel, eine ganze Generation, konnte nicht ins verheißene Land. Durch Götzen, Unglaube und Zweifel. Das heißt, ein geteiltes Herz empfängt nicht von Gott und es gelangt nicht in das vorbereitete Erbe. Aber ein Herz, was ungeteilt am Herrn ist, empfängt Heiligung, empfängt ein Erbe, den Segen, das verheißene Land. Amen. Fass nochmal zusammen. Erstens, Gott unterwerfen, das ist Demut und Gnade kommt hervor. Du musst dem Teufel widerstehen und er wird immer von dir fliehen, wenn du das aktiv anwendest. Du musst dich Gott nahen und er kommt zu dir. Reinige dich von deinen Sünden und Gott wird dir Reinheit geben durch sein Blut seines Sohnes. Heilige dein Herz von aller Geteiltheit und du wirst ein Erbe empfangen. Okay, das Überwinden der Glaube. Und dazu kommt aber noch was, was unten drunter sitzt. Weil viele, du wirst sagen, das ist für mich alles nichts Neues. Das kenne ich alles schon. Aber so richtig funktioniert das nicht in meinem Leben mit dieser Überwinderkraft, mit diesem überwindenden Glauben. Ich falle immer wieder in solchen Zustände zurück des geistlichen Schlafes und Gott rüttelt mich dann irgendwann Bruder, Schwester wach und dann werde ich wieder in die Spur kommen. Es funktioniert nicht so richtig. Ihr Lieben, der überwindende Glaube hat noch eine Grundlage. Und die möchte ich gerne noch ansprechen, sonst ist es nicht vollkommen. Etwas, was sich in unserem Herzen befindet, was Gott in dich hineingelegt hat und was sich entwickeln muss durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was es ist? Gottesfurcht. Ohne echte Gottesfurcht wirst du diese Dinge nicht tun. Du wirst es vielleicht heute machen, nächste Woche, und dann wird es wieder sich einschleifen. Echte Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, dass er Gott ist und dass wir eines Tages vor ihm stehen werden und uns verantworten müssen für unser Leben. Diese Gottesfurcht hält uns am Laufen. Amen. Glaube, ich möchte den Zusammenhang zwischen Gottesfurcht als Grundlage und überwindenden Glaube nochmal ganz klar betonen. Gottesfurcht plus Glaube schafft dir den Sieg. Alle, die ein gutes Erbe hinterlassen haben, waren Personen des Glaubens und sie hatten alle etwas gemeinsam: Gottesfurcht. Sie fürchteten Gott mehr wie die Menschen. Alle in der Geschichte, die du in der Bibel liest, alle Männer und Frauen Gottes bis zum heutigen Tag, die ihren Kindern, ihren Enkeln, ihren Urenkeln, Nachkommen, Stadt, Region, Nation ein Erbe hinterlassen haben, deren Name heute noch genannt wird, wo die Menschen sich daran erinnern, das waren gottesfürchtige Personen voller Glauben. Die hatten alle etwas gemeinsam, Glaube und Gottesfurcht. Und sie fürchteten Gott mehr wie die Menschen, angefangen von den Aposteln bis zu jedem Mann, Frau Gottes heutigen Tags, die man auch nicht so öffentlich kennt. Die Frage ist, welches Erbe hinterlassen wir unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln? Was hinterlassen wir, wenn wir zum Herrn gehen? Wenn er jetzt nicht vorher zur Entrückung kommt, sind wir weg, ja, preis dem Herrn. Aber wenn er sich noch ein bisschen verzieht und wir gehen, müssen vielleicht schon von vorher dann zu ihm gehen, welches Erbe hinterlassen wir? Ich rede nicht von deinem Haus, dein Bankguthaben, von deinem Auto, von diesem materiellen Ding. Das ist alles vergänglich. Spätestens in den 7 Jahren Trübsal verbrutzelt das hier. Das ist alles vergänglich. Materielle Dinge, davon rede ich nicht. Heute gibt es Erbstreitigkeiten und um Geld, um dies, das und jenes, Häuser, Grundstücke. Lass das alles. Welches Erbe hinterlässt du deinen Nachkommen? Und das beginnt jetzt, heute und hier. Welches Erbe hinterlässt du? Kennen deine Kinder, deine Enkel, deine Urenkel, kennen sie dich als eine gottesfürchtige Person voller Glauben, die vor Gott steht, für Gott brennt, die für Gott etwas erreicht hat für sein Königreich oder nicht? Das ist das Erbteil, was wir hinterlassen. Was länger redet, auch wenn wir schon zum Herrn gegangen sind. Frage. Ist gut, mal drüber nachzudenken. Ich möchte euch jetzt nochmal 2 Beispiele aus der Schrift nennen. Eine aus dem Volk Gottes und eine andere Person. Es ist ein erstaunliches Zeugnis, hat mich sehr angesprochen von einer ungläubigen Person, einer heidnischen Person aus dem Alten Testament, die ebenso von Gott aufgrund ihres Glaubens in ein Erbteil gebracht wurde. Der erste ist, nämlich nur einen Vers raus, und das steht in Hebräer 11, Vers 7. Den kennt ihr alle, das ist der Noah. Hebräer 11, Vers 7. Dort lest ihr oder lesen wir den Zusammenhang, den ich euch erwähnt habe, es ist schriftgemäß, zwischen Glaube und Gottesfurcht, dass beides zusammenarbeiten muss, damit dieser Glaube überwindend ist, damit er trägt, damit er Kraft in sich hat. Und dort lesen wir Hebräer 11, Vers 7. Kannst du mir mal meine Finger rausnehmen? Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Errettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt, wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hier steht, Noah war von Gottesfurcht bewegt. Und diese Gottesfurcht bewirkte in ihm Glauben und deswegen baute er in der Wüste eine Arche. Amen. Glaube und Gottesfurcht, und er hat von Gott ein Erbe empfangen. Und wenn du das mal nachvollziehst, du und ich, wir sind ein Erbe von Noah. Weil die Menschheit entstand, wisst ihr alle, von Adam und Eva, und dann ging alles mal ganz eng zusammen, alle waren weg, bis auf Noah und seine Familie. Die Menschheit wurde eingedünnt auf eine Familie. 3 Söhne mit ihren Frauen, also 6 Personen und Noah und seine Frau. sind 8. Und mit Gott, Gott hat mit Noah neu begonnen. Warum? Weil er in sich die Haltung von Gottes Furcht, was sein Herz bewegt, baute er im Glauben die Arche. Das ist ein Beispiel für uns. Von Gottes Furcht bewegt, tat er das, was in menschlichen Augen vollkommener Unsinn war, in der Wüste ein so riesen Schiff zu bauen, 138 Meter lang, mal 15 Meter hoch, mal 27,5 Meter breit. So ein riesen, drei Etagen und so weiter, 100 Jahre gebaut. Gottes Furcht hat ihn bewegt und die Gottesfurcht hat ihn am Laufen gehalten, weil er wusste, es kommt Gericht. Und wir wissen vom Wort Gottes auch, es kommt Gericht. Weil wir leben in der Zeit, wie Jesus sagt, wie in der Zeit Noahs. Lasst unsere Herzen ebenso von Gottesfurcht bewegt werden und das Erbe empfangen und das Erbe entsprechend weitergeben. Wir können uns alle bei Noah bedanken im Himmel, dass er diese Haltung in sich trug. Amen. Deswegen konnte Gott nochmal mit der Menschheit von vorn beginnen. Die Nephilim waren fast alle weg und Gott begann nochmal neu. Amen. Das war Noah. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch eine andere Person erwähnen. Die kam nicht aus dem Volk Gottes. Sie hatte keine Verheißung. Das war eine Person, die unter dem Bann Gottes stand. Eine Person, die in Sünde lebte, die Gott mit dem Tod bestrafte, laut Gesetz. Eine Person, die in einem heidnischen Umfeld aufwuchs, voller Götzendienst, Gräuel, Unzucht, Gewalttat und die unter dem Bann Gottes stand. Eigentlich hatte sie diese Person schon ihr Todesurteil erhalten. Und es stand kurz zuvor, dass dieses Todesurteil an ihr und ihrer Familie vollzogen werden sollte. So war der Ausgangszustand. Und Gott fand in dieser Person etwas. Nämlich dasselbe wie bei Noah. Und in einer Person, die in einer Heidennation aufgewachsen war, er fand Glaube und Gottesfurcht. Glaube und Gottesfurcht in einer einzigen sündigen Person, die dem Bann eigentlich übergeben war von Gott. Die in Gottes Augen eigentlich in 14 Tage später dann sterben sollte. Aber sie hatte Glauben und Gottesfurcht. Und das errettete sie, ihr ganzes Haus und gab ihr ein Erbteil unter den Kindern Israels. Nur der Glaube und die Gottesfurcht. Amen. Es ist amazing. Ich werde diese Person im Himmel mal fragen, habe ich mir vorgenommen, wie das kam, dass sie so einen Glauben hatte. Von wem rede ich? Genau. Ihr habt es auch schon geflüstert. Von Rahab. Doch, nicht nur Rahab, sondern von der Hure Rahab. Und sie wird in Hebräer 11 bei den Glaubenshelden als Glaubensheldin aufgelistet. Und so lesen wir im Hebräer 11, Vers 30 und 31. Vers 30, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Vers 31, durch Glauben ging die Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Sie wird sogar in dieser Liste der Glaubenshelden mit erwähnt. Und ihr kennt die Geschichte, aber ich möchte noch ein paar Schwerpunkte setzen, was so ein starkes Vorbild für uns heute ist. Ihr wisst ja, Jericho war dieser Stadtstaat, bis Riesenmauern, bis an die Zähne bewaffnet, menschlich gesehen vollkommen unmöglich, diese Stadt einzunehmen. Das Volk Israel lagert, ging über den Jordan, dann hat sich dort gelagert. Und ja, da waren sie noch nicht über den Jordan, die waren noch in Gilgal. Und dann hat Josua den 2 Kundschafter ausgesandt nach Jericho, die Agenten ausgesandt. Damals gab es noch keine Drohnen, wo man das ausspionieren konnte, sondern man musste Leute direkt in die Stadt schicken. Sie haben sich verkleidet wie ein damaliger karnitischer Mann und sind in diese Stadt eingedrungen. Und sie haben bei dieser Hure Rahab haben sie übernachtet. Und das ist natürlich den Wachleuten in der Stadt und dem König von Jericho bekannt geworden. Und er hat Soldaten hingesandt zum Haus der Hure Rahab und hat gesagt, hier sind zwei israelitische Agenten reingekommen, gib sie raus. Sie wollen unser Land aus oder unsere Stadt auskundschaften. Und damals saß das Schwert sehr locker unter Scheide bei den Leuten. Die Gewalttat war da eigentlich gang und gäbe. Was wäre geschehen mit den zwei israelitischen Agenten? Kopf ab. Kurzen Prozess hätten die gemacht. Und diese Frau hat diese zwei Männer aber nicht herausgegeben, sondern hat sie auf dem Dach, dem Flachdach versteckt und dann Flachsstängel drüber bereitet, dass sie nicht entdeckt werden konnten. Eigentlich hätte sie sagen müssen, okay, diese zwei Männer gehören zum Volk Israel und sie wollen unsere Stadt einnehmen. Ich verrate sie jetzt, damit hier diese Informationen nicht nach draußen kommen. Aber diese Frau handelte ganz entgegengesetzt der menschlichen Vernunft, sondern sie versteckte unter Lebensgefahr diese zwei Spione. Und das wäre dann vergleichbar mit dem Dritten Reich, wenn du Juden versteckt hast bei dir zu Hause. Die hätten die Juden umgebracht und diejenigen, die sie versteckt haben, wie bei Corrie ten Boom. Ja. So, und dieses Unterlebensgefahr hat sie diese zwei Männer versteckt. Warum hat sie das getan? Hat ihr Leben riskiert, um diese zwei Spione oder Agenten zu schützen? Weil sie Glauben hatte und Gottes Furcht. Und als die Soldaten kamen, sagte sie zu ihnen, die sind schon raus, ihr müsst euch beeilen, die sind bestimmt schon über den Jordan. Na, geht ihnen nach, dass ihr sie dann auch einholt und sie fangen könnt. So, und dann fing sie weiter an, mit den Männern zu sprechen. Die erste Glaube ist immer eine Handlung. Sie handelte auf Lebensgefahr hin und sie verbarg diese zwei Kundschafter. Glaube ist immer eine Tat. Und das nächste ist, sie hat sie nicht einfach da oben liegen lassen, die zwei Männer, und dann ist sie hochgegangen und hat sich mit diesen, wie die sich verständigt haben, weiß ich nicht, irgendwie hat es funktioniert. Und jedenfalls hat sie sich mit ihnen unterhalten. Und dann lesen wir im Vers 9. Und sie spricht hier aus ihrem Herzen. Das heißt, das sind ganz klare Glaubensaussagen, die sie hier trifft, den israelitischen Spionen gegenüber. Und ich denke, diese zwei Agenten, sie haben sich gewundert, einen Glauben zu finden in einer Frau, die noch dazu eine Hure ist, die in Sünde lebt, eigentlich, wo Gottes Urteil lautet, na, Steinigung. Eine Frau, die unter dem Bann Gottes stand, denn die ganze Stadt sollte vernichtet werden, jedes Leben ausgelöscht, jedes Tier, jeder Mensch, aufgrund der Sünde, der Unreinheiten, Unzucht, die das Land verunreinigt haben. Und diese Frau hat er Glauben in ihrem Herzen. Und Glaube spricht. Sie spricht ihren Glauben aus. Und die zwei Agenten haben sich sicher gewundert, nehme ich an, dass eine Frau aus den Heiden mehr Glauben hat, dass Gott diese Stadt den Israeliten übergibt, als wie mancher israelitische Soldat. Weil das Volk Israel des Alten Bundes wie des Neuen Bundes, die haben immer ein bisschen starkes Problem mit Unglauben gehabt. Das war auch für die zwei Agenten ein Glaubenszeugnis und stärkend für sie. Und dann sagt sie, lasst es mal lesen, sie sagt zu diesen zwei Kundschaftern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ich weiß es. Glaube ist Gewissheit, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, was man nicht sieht. Sie hatte diesen Glauben. Sie hatte die Gewissheit, Gott gibt euch diese Stadt, in der ich wohne. Ich bin gewiss, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir das hörten, wurde unser Herz verzagt. Es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist ein Gott oben im Himmel und auf der Erde. Amen. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ihr Glaube hat sich entwickelt aus dem, was sie gehört hat, wie jeder andere im Lande Kanaan, was Gott für ihre Zeichen und Wunder getan hat mit dem Volk Israel. Darauf beruht ihr Glauben. Mehr wusste sie nicht. Sie kannte diesen Gott nicht. Sie kannte nicht die Tanach, also die fünf Bücher Mose. Sie kannte nicht die Tora, also die Gesetze. Sie kannte nicht die Propheten. Sie kannte nichts aus dem Wort Gottes. Aber der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und sie hörte die Zeugnisse, wie Gott, ein persönlicher Gott, persönlich hier auf dieser Erde mit seinem Volk umgegangen ist. Nicht weit weg, sondern mitten unter seinem Volk wirkte. Und sein Volk in die Freiheit führte aus Ägypten und so weiter. Und Sihon und Og, das waren zwei Nephilim. Og war zum Beispiel 4 Meter noch was groß. Steht alles in der Bibel. 19 waren zwei Nephilim gewesen. Im Ostjordanland, heutigen Jordanien. So, und die haben das alles gehört. Und jetzt steht diese Armee vor uns. Und sie wusste, da ist ein Gott, der wirkt. Für sein Volk. Und das hat ihren Glauben gestärkt. Dieser Gott wird auch unser Land den Israeliten geben. Amen. Und dieser Satz hat sich bei mir so eingeprägt, habe schon mehrmals im Gebetsabend auch gesagt und gebetet. Denn der Herr, wir kennen es auch, unser Gott, der Herr, unser Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Amen. Kannst du dasselbe Zeugnis sagen wie die Hure Rahab? Kannst du sagen, mein Gott ist ein Gott im Himmel und er ist ein Gott hier in Tschobau im Erzgebirge in Deutschland. Und er wirkt genauso im Himmel wie hier auf der Erde. Hier spricht sie noch, euer Gott ist ein Gott. Das ist ihr Glaubensstatement. Das ist ein Statement, was viele Israeliten hier hatten. Das ist ein Glaubensstatement, was viele deutsche Christen, auch Geisterfüllte, heute nicht haben. Die sind unter diesem Schlaf dieser Welt, nur noch ich, mir, meiner, mich. Ja, nee, weiter. Machen wir uns noch Gedanken um diese Stadt, um diese Nation, dass das Reich Gottes sich ausbaut, dass Gott hier noch was tun will in unserem Land, dass Gott mit Deutschland noch nicht fertig ist, dass ein Gott ist im Himmel und hier in Deutschland. Lern von dieser Dame, was sie für einen Glauben hatte. Unser Gott herrscht im Himmel und auf der Erde, auch hier in unserem Land. Lass dich inspirieren von dieser Ehrfurcht, von diesem Glauben, dass Gott mit Deutschland noch nicht fertig ist. Und unser Glauben kommt aus den Zeugnissen des Wortes Gottes und unser Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und Glaube ist laut Epheser 2 ein Geschenk. Vers 8. Glaube ist ein Geschenk, was Gott denjenigen gibt, die sein Wort ernst nehmen. Weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und wahre Gottesfurcht in unserem Leben zeigt sich darin, wie wir sein Wort beachten und behandeln. Wie du mit dem Wort Gottes umgehst, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, ist ein Spiegel, ob Gottesfurcht und Glauben in uns drin ist oder nicht. Diese Frau hörte nur die Zeugnisse, sie konnte alles abspulen. Sie konnte auswendig aufsagen den Kundschaftern, was sie über das Volk Israel gehört hat. Sie hat alles abgespeichert und aus diesem kurzen, was sie gehört hat, wusste sie alles, hat in ihr gearbeitet, hat so einen Glauben hervorgebracht, dass sie ihr Leben riskiert hat. Dieser Glaube war echt. Und du hast hier diese Seiten vor dir, noch viel mehr. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Kommt. Marlene hat es, glaube ich, heute vorne angeschnitten, dass Jesus das Brot des Lebens ist und wer von ihm isst, wird nie wieder Hunger haben. Amen. Lass dich vom Wort Gottes sättigen. Fülle dich bis zum Anschlag mit dem Wort Gottes. Und wie gesagt, das zeigt, ob du Gott ernst nimmst. Das zeigt, ob wirklich Gottes Furcht in dir drin ist. Weil der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Möchte ich neu ermutigen. Nehmt ein Beispiel an dieser Frau. Verschlinge das Wort Gottes. Sinne drüber nach. Lass es in dir wachsen. Und wenn es darauf ankommt, kommt in ernsten Situationen, wir wissen nicht, was kommt, kommt Glaube hervor, der das eigene Leben nicht achtet, sondern Gott höher achtet, mehr fürchtet wie die Menschen. Amen. John Melinda, ganz stark für die apostolische Gabe, die er hat, hat mich sehr inspiriert wieder. Und er hat gesagt, er sagt, jeder Christ sollte täglich, also die Leiter voran, sollte täglich 10 Kapitel aus der Schrift lesen. Dann macht er so hier, zählt 10 Kapitel ab und sagt, so viel ist das. Und wenn jemand eine Tageszeitung liest, von vorne bis hinten, oder die Internetnachrichten oder die aktuelle Tagesschau anschaut, dann braucht er auch entsprechende Zeit. Das sollte man lieber für das Wort Gottes verwenden. Also mindestens 10 Kapitel. Also ich war schon ziemlich weit dran, aber ich habe jetzt, seitdem habe ich das erhöht, täglich auf 10 Kapitel. 5 im Alten, 5 im Neuen, das ist so mein Ding. Kannst selber wählen, wie du das machst. Oder 3 im Alten. Fang erstmal mit 5 Kapitel an, 3 im Alten, 2 im Neuen. Kannst du über den Dorf verteilen. Sättige dich mit dem Wort Gottes. Lass alles andere weg. Sättige dich mit dem Wort Gottes. Kannst mit 5 Kapitel anfangen und dann erhöhen. Erst dachte ich, 10 Kapitel. Ja, aber das geht. Und das ist gut. Das ist eine Gewohnheit. Außer sonntags, weil da brauche ich nicht so eine Fülle, sondern muss ich mich auf den Text von hier konzentrieren. Aber ansonsten haben wir uns das angewöhnt, jetzt auch die 10 Kapitel aufzunehmen. Weil das, du merkst, wie du gesättigt wirst. Du merkst, wie eine Stärkung kommt. Du merkst einfach, dass Gott in sein Wort was hineingelegt hat. Und wir müssen es uns einverleiben, essen. Amen. Weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. So, und dann sagt sie zu ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und auf der Erde. Und dann geht sie weiter. Sie bittet im Glauben, dass sie und ihre ganze Familie, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, alle gerettet werden. Amen. Der Glaube fordert von Gott. Der Glaube bittet Gott. Aufgrund des Glaubens, dass er ein guter Gott ist, sagt sie, wenn ihr Jericho einnehmt, dann bitte verschont mich, wie ich euch verschont habe. Saat und Ernte. Ich habe euer Leben bewahrt, bewahrt meins. Aber nicht nur meins, sondern sie hatte Glauben für die gesamte Familie. Bewahrt uns. Müsst ihr mal überlegen. Sie wohnte in einem Haus direkt, was die Rückseite des Hauses war, die Stadtmauer. Und die Stadtmauer war riesig groß, hoch in Jericho. Und dieses Haus sollte stehen bleiben. Hat sie von Gott erwartet. Und das ist ein Riesenwunder. Und Gott hat es gehört. Und dann lesen wir weiter, dass sie diese Kundschafter durch ein Fenster, weil sie wohnt ja direkt an der Stadtmauer, ich kann das nachvollziehen, unser Haus steht auch direkt an der Stadtmauer, die Nordseite unseres Hauses ist die Stadtmauer. Ist gut, dass von der Seite kommt jetzt wenig Kälte rein, aber auf der Seite kommen, oh, boah, ist, ja, wir haben es dran gewöhnt. Aber wir haben jetzt kein Fenster zu der Seite. Aber sie hat dann die Kundschafter durch das Fenster runtergelassen und dann haben die Kundschafter zu ihr gesagt, wir müssen dein Haus erkennen, damit Josua seinen Soldaten Befehl geben kann, in dieses Haus nicht hineinzugehen und keinen dort umzubringen. Und sie haben gesagt, dieses Seil, das Karmesinrot, also ein rotes Seil, sollte diese Frau in das Fenster knüpfen, wenn die Israeliten anrücken, sodass von Weitem gesehen wird, das ist das Haus mit der Schnur, das soll stehen bleiben. Und die Menschen da drin, die sich drin versammeln, sollen am Leben bleiben. Und die Kundschafter haben das versprochen, sind gegangen und wisst, ich finde es so stark. Und dann handelte sie, Vers 21, da sprach sie, es sei wie ihr sagt, also nämlich diese Schnur da reinknüpfen und sie ließ sie gehen und sie gingen hin. Sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster, Vers 21. Sie wartete nicht erst, bis das Herr der Israeliten rankam, sondern die Kundschafter runter, das Seil zog sie hoch und knüpfte sofort das Seil ins Fenster. So einen Glauben hatte sie, dass die Israeliten schon die nächste Woche um die Ecke kommen. Glaube handelt. Und Glaube dankt Gott und sagt, ja, es wird geschehen. Auch wenn es menschlich vollkommen unmöglich ist, ich knüpfe meine karmesinrote Schnur ins Fenster. Es wird genauso geschehen, wie Gott es sagt. Amen. Mach das mit dir, wenn du in deinen persönlichen Situationen stehst. Knüpfe diese rote Schnur ins Fenster. Lasst uns als Gemeinde diese rote Schnur ins Fenster knüpfen. In dem Glauben, dass Gott hier in dieser Stadt, Region und Nation noch etwas tun wird. Amen. Auch wenn es menschlich vollkommen unmöglich ausschaut. Und dann kommt das israelitische Heer, kennt deinen ganzen Werdegang, 7-mal mit Schofar rumrum, jeden Tag, den letzten Tag, 7-mal ringsrum. Und beim letzten Schofarruf, an der 7. Runde, lautes Kriegsgeschrei. Und was geschah? Diese riesigen Mauern von Jericho stürzten ein, sodass jeder israelitische Soldat über die Trümmer in die Stadt hineinkam und den Bann vollstrecken konnte an allem, was lebte, außer an Rahab und ihrem Haus. Versteht ihr? Gott wirkte, viele haben das, manche, die im Geist das vom Herrn gehört haben, haben gesehen, dass Engel die Mauer runtergedrückt haben. Riesige Engel haben diese Mauern runtergedrückt. Also Abrisskommando runter. Und Gott hat gesagt, das eine Haus bleibt stehen. Das ist für mich architektonisch, also vom Bauwerk her, ist es für mich ein Rätsel. Diese Mauer war mindestens 20, 30 Meter hoch. Wieder dicke Heinrich. Und dann blieb dort oben ein Haus stehen und die ganzen restlichen Mauern runter. Dann war ihr Haus wie ein Turm. Also ich finde das genial. Da haben zwei Engel das Haus festgehalten, beschützt. Na, Gott dient durch seinen Engel. Und die anderen haben die Mauer runtergerissen. Enorm. Und alles hat angefangen, weil sie ein Herz hatte vor der Glauben und Gottesfurcht. Und ihre Familie, lasst uns mal weiter das noch zu Ende bringen. Dann Josua 6, Vers 17. Diese Stadt und alles gibt Josua dem Volk Befehl, den Soldaten. Alles, was darin ist, soll dem Bann verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Also er gab seinen Soldaten den Befehl des Bannes und erwähnte diese Frau, dass sie und ihr Haus am Leben bleiben sollen. Und dann haben sie das eingenommen, die Stadt und so weiter, verstreckten den Bann. Und dann lesen wir Vers 27, Kapitel 6. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verborg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Glaube und Tun bewahrte sie, ihr Vaterhaus, vor dem sicheren Tod, nämlich dem Bann, den alle kanaanitischen Völker unterlegen haben, durch ihren Glauben und ihre Handlung und ihre Gottesfurcht, bewahrte sie sich, ihr Vaterhaus und ihr Leben und was habe ich am Anfang gesagt? Gottesfürchtige Menschen voller Glauben hinterlassen ein Erbe. Und sie erwarb sich mit diesem Glauben ein Erbteil für sich und ihre ganze Familie, Teil des auserwählten Volkes Gottes zu sein. Was in menschlichen Augen vollkommen unmöglich war. Gott hat gesagt, diese 7 kanaanitischen Völker, keine Last am Leben. Und durch ihren Glauben und ihre Gottesfurcht rettete sie sich noch nicht selbst und ihr Vaterhaus. Und dann sagten die Israeliten, na, gehen wir irgendwo nach Syrien, siedelt sich dort an. Nein, sie empfing ein Erbteil unter dem israelischen Volk. Enorm. So ehrte Gott ihren Glauben. Und Gott ehrt ihren Glauben noch mehr. Wir lesen das in Matthäus 1, Vers 5 wohl. Sie wurde die Ururgroßmutter von David. Diese Frau, die eine Hure war, wurde frei von ihrer Sünde, von ihrer Vergangenheit durch Glauben und sie heiratete in die Oberschicht von Israel ein. Sie wurde die Schwiegertochter des Fürsten von Juda. Da hieß nach schon, Und sein Sohn hieß Salmon und das war der Mann von Rahab. Also sie wurde die Schwiegertochter des Fürsten von Juda. Weißt du, was das bedeutet? Fürst, vergleichsweise Herr Kretschmer, von Ministerpräsident von Sachsen, ist der Oberste von Sachsen. Und in unserem heutigen Sinne wäre sie die Schwiegertochter von Herrn Kretschmer geworden. Damals war es noch, die waren auf Lebenszeit dann Fürsten, nicht bloß zur Wahl. Aber so mal im Vergleich. Von einer Frau, die dem Bann unterstellt war, in die höher konntest du nicht aufsteigen in Israel, in die Oberschicht, hat sie eingeheiratet als Schwiegertochter. Und ihre Schwiegertochter war diejenige, was heute hier eure Tochter, die Elijah, gezeichnet, ja, die Ruth, genau. Ruth war ihre Schwiegertochter. Und Ruth wurde ebenso in den Stammbaum von Jesus mit eingefügt, eine Moabiterin. Erst die Frau von Jericho und dann Ruth. Hatte sie nicht nur ein Erbteil unter dem Volk Israel, sondern Gott hob sie aufgrund ihres Glaubens in die israelische Oberschicht und sie wurde eine Urahnin von Jesus Christus. Ist das nicht enorm? Enorm. Halleluja. Das ist überwindender Glaube. Über Noah haben wir schon viel gesprochen. Aber jetzt mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ist für mich total begeisternd, wie Gott wirkt. Wie Gott auf Glauben und Gottesfurcht reagiert. Was hat man anfangs gesagt? Wir müssen diese Dinge tun, damit die geistliche Welt reagiert. Amen. Und dieser Glaube, der die Welt überwindet, ist dieser Glaube, der die Gottesfurcht als Grundlage hat. Amen. Und er schafft dir und mir ein Erbe. Amen. Gut. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen du bist so ein erstaunlicher Gott. Du gehst über alles drüber weg, wenn du ein Herz siehst, was dich fürchtet und dir glaubt. Auch mit einem geringen Maß an Gottesoffenbarung und Wort Gottes Zeugnis von dir, was Rahab hatte. Du hast reagiert, du hast ihr Leben gerettet, ihre Familie, hast ihnen ein Erbteil in Israel gegeben, dass ihre Familie Teil des alten Bundesvolkes sein konnte. Und du hast sie in die Linie der Abstammung deines Sohnes eingebaut. Vater, wir sehen deine Größe und deine Güte und wir wollen sie als Vorbild nehmen, dass in uns ebenso ein Glauben heranreift und wächst, der die Grundlage der Gottesfurcht hat, ein überwindender Glaube, der nicht auf die Umstände schaut, sondern auf dich. Und wir wollen gemeinsam sorgen, wie sie Gott, unser Vater und Jesus Christus, König aller Könige, Herr aller Herren, du bist ein Gott, der am Himmel regiert und hier auf der Erde. Amen.